So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Die Woche wieder etwas verspätet, weil ich flach lag.
Schon wieder.
Ja.
Wir haben es irgendwie nicht so drauf mit dem Donnerstagabend gerade.
Nee. Und selbst den Mittwoch haben wir nicht hingekriegt. Du hattest die Woche Urlaub.
Stimmt, ja. War super. Scheiß Wetter, Kopfschmerzen gehabt. Nee, Spaß. Ich hatte eigentlich eine tolle Woche. Es hat geregnet, was eigentlich für unsere Natur super wichtig ist. Für mich war es jetzt ein bisschen blöd, aber ansonsten, ich habe ausspannen können, ich habe mich ein bisschen erholen können.
Ja, und ich habe die Woche es tatsächlich geschafft, einen Mitarbeiter vom Still, also von den Gabelstaplerhersteller, sprachlos zu machen, der seit über 20 oder 25 Jahren im Vertrieb arbeitet. Wir haben von unserem Altkunde einen Gabelstapel übernommen, als die den ausgemustert haben und ja, haben den bei uns im Lager. Der ist zwar ein bisschen groß für unser Lager, also es ist ein 4,4-Tonnen-Stapler oder 4,5-Tonnen-Stapler und unser Lager hat 190 Quadratmeter. Also es ist quasi, wenn der im Lager steht, ist das Lager fast voll. Und auf jeden Fall sind wir halt schon länger auf der Suche nach einem neuen und jetzt kam bei der UVV halt auch raus, dass einiges noch zu tun ist und dann kam eben der Außendienstler mal vorbei, um mal so die Bedürfnisse abzuklappern und dann hat er uns gefragt, ja, wie viele Betriebsstunden denn der drauf hat. Und dann habe ich nachgeguckt auf dem Gerät und dann hat er gesagt, habe ich gesagt 36.000 und dann hat er es mir nicht geglaubt, er dachte dann erst 3.600, aber es waren tatsächlich 36.000 und dann hat er gesagt, das hat er jetzt in seinen über 20 Jahren auch noch nicht erlebt. Und
was ist das im Verhältnis, wenn man das ins Verhältnis setzen würde, weil die meisten kennen das ja bei Autos mit Kilometern. Also
ja,
was ist das
also
ungefähr,
wenn man
das beim Auto hätte?
Ja, also dadurch, also der ist von 2001 der Stapler und wenn du es auf 19 Jahre rechnest, dann sind es ja knapp 1.900 Stunden pro Jahr. Und ja, wenn du jetzt einfach mal rechnest, du hättest mit dem Auto ich würde mal sagen, mit dem Auto bist du so gut bei 400.000, 500.000 Kilometer, so könnte man es wahrscheinlich
im Verhältnis
setzen. Und da war er dann auch ziemlich baff. Aber der wurde halt früher bei denen halt auch im Zweischichtbetrieb gefahren.
Bei dem vorherigen
Besitzer? Beim vorherigen,
wie lange habt ihr den?
Wir haben den jetzt seit 2 Jahren oder so.
Dann hat er ja gute Dienste geleistet.
Ja,
also
alles gut. Es war nur relativ witzig, weil er halt natürlich gesagt hat, okay, das ist schon echt oberste Kante, was der kann. Und du merkst es auch. Also der würde jetzt bei unserem Altkunden, die ja quasi keine, die ein Holzlager sind, also ziemlich das größte Holzlager in Süddeutschland, hätte der nicht mehr so lang gelebt. Also der quasi stirbt jetzt hier noch aus seinem wohlverdienten Ruhestandstod bei uns. Ja. Und das war schon ziemlich witzig, weil der halt wirklich so
sprachlos
war. Ja, genau. Und das immer ganz, fand ich auch ganz cool. Und jetzt guckt er mal nach was Kleinerem. Aber das war so ein bisschen die Story der Woche, dass wir den irgendwie sprachlos gemacht haben und dann er halt auch gesagt hat, so einen alten Stapler, beziehungsweise der ist auch nicht im schlechten Zustand, aber die Batterien sind jetzt halt einfach, sind die Zweitbatterien, die sind jetzt aber auch schon 10 Jahre alt und so. Und so, das merkst du halt einfach.
Gut recycelt. Recycelt ist ja gar nicht, gut aufgearbeitet.
Ja, und wie gesagt, der fährt ja bei uns vielleicht am Tag mal eine Viertelstunde oder sowas. Also der ist bei uns ja wirklich nicht so im Leistungsbetrieb wie woanders.
Aber es ist schon eine mega Erleichterung, so ein eigener Stapler, gell? Also
definitiv.
So im Alltags...
Vor allem der kommt ja bis zu meinem Balkon hoch. Also wo zum Beispiel die Couch gekommen ist oder so, die habe ich halt mit dem Gabelstapler oder als mein Mitbewohner ausgezogen ist, hat das alles über den Gabelstapler
runtergelassen. Nein, aber ich meine auch gerade so im Werkstatt, also jetzt bei uns zum Beispiel, haben wir auch zwei Stapler, wir haben auch zwei Werkstätten, wir haben einmal die Blechwerkstatt und einmal die Holzwerkstatt. Und da merkt man, also der Stapler ist eigentlich täglich im Gebrauch. Mhm. Und wenn es nur ist, halt gerade beim Blech irgendwelche Coils aus dem Hochregal zu holen oder so.
Mhm.
Coils sind Blechrollen, große Blechrollen.
Okay.
Das hast du mich auch schon mal gefragt,
genau.
Gell?
Wie Verbandsrollen nur aus Blech.
Ja, genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, nee, also bei uns ist halt das Problem, dass wir, unsere Lage ist halt nicht so groß, aber wir haben halt bis zu 2 Tonnen Gewicht, mal ganz schnell.
Ja, haben wir.
Und also eine Palette Module liegt so circa bei 1.300 Kilo und da kommst du halt mal ganz schnell.
Wie transportiert ihr das dann? Im LKW?
Ja, genau, wir haben 7,5 Tonner
und
damit transportieren wir das. Funktioniert auch gut, nur ist es halt mit dem Wenden in dem Lager jetzt nicht unbedingt vorteilhaft.
Von der Fläche her meinst du?
Von der Fläche her ist es ein bisschen eng. So. Aber es ist alles gut, gibt's keine Probleme jetzt. Nur gesagt, sollten wir langsam mal danach gucken. Und jetzt, wenn dann wieder ein Gebrauch, also es wird natürlich wieder ein Gebrauch, da brauchen wir keinen neuen Stapler.
Wir haben auch einen gebrauchten, ne?
Ja, das sind auch die geschicktesten. Und nee, und das war eigentlich so die Story der Woche. Und ja, die Woche war auch ein bisschen strange für uns, dadurch, dass wir ja immer auf dem Dach arbeiten oder viel auf dem Dach arbeiten. War es jetzt natürlich so, Montag war gut und dann Dienstag irgendwie doch nicht und dann wieder...
Dienstag war so halb gut, gell? Ja, Dienstag war extrem dämpfiges Wetter.
Ja, und dann Mittwoch war dann wieder bis um 12 oder so und Donnerstag irgendwie ganz komisch. Also es war eine komplett verrückte Woche irgendwie. Ich wusste gar nicht so genau, in welche Richtung das ist.
Vor allem, weil die Wettervorhersagen auch komisch waren. Man hatte ja eigentlich der Meinung, dass es Montag und ab Dienstag wieder besser. Dann war, ja, neben Dienstag, Mittwoch wird auch noch schlecht. Jetzt so die ganze Woche, aber... Im Endeffekt, ja, das ist blöd für uns jetzt, weil wir arbeiten ja auch auf dem Dach. Aber für unsere Natur war es jetzt, glaube ich, schon wichtig. Also es war schon extrem trocken jetzt die letzten Wochen.
Ja, definitiv, ganz klar. Also das war, die hat bestimmt aufgeatmet und das hast du auch gemerkt. Und,
habt ihr eigentlich, das habe ich mich letzte Woche gefragt, ihr habt ja überall Solarpaneele bei euch auf den Dächern. Mhm. Habt ihr auch Wasserspeicher, also so Zisternen bei euch irgendwo?
Nee.
Das habt ihr nicht?
Nee. Also, meinst du jetzt zum Stromspeichern oder zum...
Nein, zum Wasserspeichern.
Also, nee,
also zum Regenwasserspeichern, nee. Um dann irgendwie die Toilette damit zu betreiben oder...
Nee, haben wir nicht. Also zum einen haben wir ja beide Häuser quasi im Bestand gekauft. Und da war einfach hier, dadurch, dass es ja auch irgendwie Stuttgarter Baugrundstück, quasi es ist so eine Misch... Weil wir sind ja quasi Mischteil hier. Wir sind ja nicht nur reines Wohngebiet, sondern Wohn- und Arbeitsgebiet hier. Weil ja quasi auch die ganzen Läden hier sind.
Ja.
Und damals war das mit den Zisternen.
Habt ihr Bestandsschutz hier? Dürft ihr hier in dem Gebiet jetzt, also wenn ihr jetzt nicht mehr hier wärt, dürft ihr da wieder einen Betrieb in eurem Format aufmachen?
Ja. Okay. Das wäre schon schwer, das wäre kein Problem. Allerdings ist halt die Frage der Nutzungsbestimmung. Also es dürfte jetzt hier kein produzierendes Gewerbe dürfte hier nicht rein, Dienstleistungsgewerbe dürfte rein, also weiß ich nicht, Kfz-Werkstatt oder so.
Aha.
Aber du dürftest jetzt hier keine Fabrik reinbauen.
Ja. Okay.
Also das darfst du nicht. Aber ansonsten bist du hier relativ, das wurde ja auch als Mehrzweckhalle quasi gebaut, so ist ja die Definition davon. Und nee, also was wir haben, ist halt Photovoltaik und eine alte Anlage, eine jüngere Anlage und jetzt kommt noch eine dazu mit Stromspeicher und so weiter. Aber wir haben keine Wassergeschichten. Und ich finde es auch mega krass. Ich kenne immer mehr Sanitärleute, die von Solarthermie halt abraten, weil sie halt einfach sagen, das bringt halt eigentlich
nichts. Naja, ich rede auch weniger von Solarthermie, sondern wirklich von diesem eigenen Wasserspeicher, wo man sein Regenwasser sammelt, um das wirklich für so Dinge wie die Toilettenspülung oder so zu benutzen. Oder auch, wenn man jetzt irgendwie einen Garten hat mit Wiese, wo man bewässert, dass man dann das Regenwasser verwendet und nicht Trinkwasser.
Wie kommst du jetzt eigentlich darauf?
Ich weiß nicht, das ist mir letzte Woche, weil mein Vater hat, also wir saßen letzte Woche bei meinem Vater und mein Vater hat zwei Zisternen der hat letztes Jahr seinen Garten gemacht, vorletztes Jahr. Und da hat er zwei Zisternen einbauen lassen. Und da ging es halt darum, wie ist denn der Wasserspeicher quasi, wie viel Wasser ist denn jetzt noch drin? Und das ist immer so, wenn so Dürrephasen sind, da unterhalten mein Bruder und mein Vater, weil mein Bruder hat bei sich im Garten auch, also das hat damals auch mein Vater gemacht, wir haben auch eine kleine Zisterne drin und das ist immer so Dürrephasen, dann checken die zwei immer so den Wasserstand. Und kannst du noch Wasser aus der Zisterne nutzen oder nicht? Und ja, da musste ich an dich, da muss so ich irgendwie an dich denken, weil ich so gedacht habe, ob das bei euch auch eine Rolle spielt jetzt gerade.
Ob ich ins Game mit einsteigen soll.
Zu den Wasserdeal, so hast du noch was?
Ja. Nee, aber also es gibt quasi zwar so Games, aber die liegen dann eher zwischen meinem Dad und mir. So gibt es zum Beispiel bei uns das Game, wer mit seinem Auto weniger verbraucht. Also quasi, das siehst du ja beim...
Ihr fahrt beide E.
Wir fahren ja beide E oder so, sondern quasi siehst du, sag ich so, hey, also ich verbrauche gerade 15 Kilowattstunden pro 100 mit daheim und du? Ja, ich bin bei 23, sage ich, ja, aber meiner ist viel, viel schwerer und so. So das Game gibt es dann immer so ein bisschen. Das ist natürlich in Stuttgart mega schwierig, weil wir halt einfach nicht einfach wie in Holland flach haben, sondern
ja, das stimmt,
wir haben halt mega bergig und wenn ich halt zum Beispiel vorhin bin ich nach Illingen rausgefahren und wieder zurück. Wenn ich nach Illingen und zurückfahre, da geht es einfach nur so gerade und wieder gerade zurück. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel in Stuttgarter Kessel fahre, dann fahre ich erstmal hoch und wieder runter und wieder links und wieder runter.
Wobei, da hast du ja, ich fahre ja auch ein E-Smart ab und zu. Das ist das Geile, du kannst ja dann bergab, kannst du zumindest wieder aufladen.
Klar.
Klar. Aber halt nur bedingt.
Ja, aber nur bedingt. Und vor allem im Stuttgarter Verkehr halt nicht.
Naja, das stimmt. So. Das stimmt.
Das ist so die Geschichte, ja. Nee, aber ansonsten bin ich nicht im Wassergame drin. Halte ich
mich aber das gibt, weißt du.
Ja. Ich muss ja die von deinem Vater noch anschließen.
Stimmt.
Ja. Das blüht mir ja auch noch im Juni. Deshalb, das ist alles in Ordnung so. Was ich krass finde, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, es gibt eine Firma, da weiß ich, dass sie das gemacht haben, und zwar einen sogenannten Eiswasserspeicher. Ein Eiswasserspeicher. Die nutzen quasi die überschüssige Solarenergie, Strom, um quasi so einen riesigen Eiswassertank, also der hat wohl 1 Million Liter,
und für die Kühlung.
Und quasi kühlen das auf, beziehungsweise frieren das im Sommer runter. Und dann quasi, wenn es dann Winter wird, dann gibt quasi aufgrund der Verdunstungskälte beziehungsweise der Abwärme, die ja auf der anderen Seite ja dadurch entsteht, wird dadurch die Heizung wieder betrieben.
Ach, krass.
Das ist eine richtig krasse Geschichte, aber da brauchst du halt richtig viel Platz für. Also das Ding hat, glaube ich, einen Durchmesser von 39 Meter oder so und ist auch relativ tief. Ja. Also das musst du von vornherein beim Bau, das kannst du auch nicht nachträglich
haben. Wo wird das eingebaut? Im Keller? Oder wo
ist das? Nee, das ist extra frei. Also das ist
in
draußen.
Einem extra
Gebäude? Okay. Nee, das ist unterirdisch. Das wird
glaub, ach so.
Da musst du es mindestens auf, glaube ich, auch 3 Meter Tiefe darfst es, weil es muss ja unter der Frostschutzgrenze liegen. Deshalb musst du es mindestens, also die liegt ja offiziell bei 70 Zentimeter, aber du musst es, glaube ich, noch viel, viel tiefer einbauen. Also da wird schon richtig, da wird mal noch ein richtiger Keller ausgehoben.
Ja, krass. Nee, davon habe ich noch nie was gehört. Ja, wie heißt das? Eiswasserspeicher?
Ja, genau, das ist ein Eiswasserspeicher. Kann ich dir nachher mal noch zeigen, beziehungsweise kann ich
auch die Show-Notes hängen. Davon wird dann im Winter die Heizung betrieben. Also
ja, genau.
Wasser für die Heizung quasi.
Genau. Also quasi, weil aufgrund, also die nutzen quasi im Sommer diese überschüssige Energie, die sie haben, ja, um quasi das zu kühlen. Okay. Und dann ist ja quasi die Energie nur in einem anderen Aggregatzustand gespeichert. Mhm. Also dann wird ja die Energie einfach als Aggregatzustand im Wasser gespeichert. Ja. Und das wird quasi dann wiederum abgegeben als Energierückgewinnung, wenn Eis...
Mega krass.
Also es ist schon mal
cool, was es da alles gibt. Gell?
Aber
es ist auch, ich kenne das anders, dass quasi die überschüssige Energie genutzt wird, um dann auch eine Klimaanlage, also so eine Klima-Dingsbums-Kühlung im Sommer zu betreiben.
Ja, genau. Also das gibt es ja auch. Das ist ja die sogenannte SG-Ready-Schnittstelle, heißt die.
Genau.
Die Smart Grid Ready Schnittstelle, die so krass
klingt. Aber das sind lauter Dinge, die man eigentlich beim Bau schon beachten sollte. Ja. Oder also nachträglich sowas, also eine gute Solaranlage sich aufs Dach zu bauen, okay, das geht nachträglich. Aber alles, wenn man jetzt irgendwie plant, groß zu bauen, wäre es sinnvoll, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Wer ist da der beste Ansprechpartner für sowas?
Also im besten Fall ist es halt so, du hast entweder einen Architekt, der es richtig blickt, oder du hast einen Architekt, der weiß, mit wem er spricht. Ja, also, wie gesagt, das ist so...
Da gibt es schon so richtige Energieberater, gell?
Ja, da gibt es schon Energieberater. Allerdings ist natürlich das Feld eines Energieberaters auch so groß, dass sie halt... Die müssen ja viel, viel mehr noch. Die müssen ja sich über Dämmung und weiß der Geier was. Und die kennen sich mit der Photovoltaik meistens nicht so gut aus.
Aber die kennen wiederum Spezialisten wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und sie kennen mit Sicherheit auch... Ah, mir fällt da gerade ein, bei uns im Unternehmernetzwerk ist sogar einer, der genau das macht. Fällt mir gerade ein.
Was, Energieberater?
Ja, so energiefrei heißen die.
Ja.
Da geht es auch darum, quasi zu gucken, wie kann man Energie einsparen, beziehungsweise die dann sinnvoll nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel Photovoltaik hat.
Ja, definitiv. Nee, da gibt's schon einige und da gibt es auch einiges, aber was man beachten muss. Also selbst, wie gesagt, die wissen auch nicht immer alles. Zum Beispiel, es gibt Überschussheizstäbe und so weiter.
Ja,
man
kann
einfach extrem viele Sachen...
Es muss halt gut kombiniert sein,
genau,
damit es Sinn macht.
Genau. Und da gibt es schon einiges, was man da machen kann, aber das würde, glaube ich, hier die ganze Geschichte sprengen. Und vor allem muss man da auch immer viel visualisieren.
Ja.
Weil wenn ich Überschussheizstab sage, dann versteht wahrscheinlich kein anderer auf dieser Welt.
Das verstehe nicht mal ich.
Ja, eben,
also,
genau.
Da bin ich auch raus. So.
Ja, das ist halt im Endeffekt ein Heizstab, den du nachträglich einbauen kannst in deine Heizung. Und der kommuniziert mit dem Speicher oder dem Wechselrichter. Und wenn was übrig ist...
Die Kaffeemaschine.
Jetzt macht die Kaffeemaschine, salutiert jetzt auch noch schon den Dienst. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die durch ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man es hört. Und der managt halt, dass wenn du überschüssigen Strom hast, also dass wenn was noch ins Netz eingespeist werden würde, dass das dann in deinen Heizstab reingeht und somit deine Warmwassertemperatur noch ein bisschen steigt.
Okay.
Sowas gibt es und der macht das, da gibt es zum Beispiel welche, die von 1 bis 3 oder von 1 bis 9 kW das stufenlos können, also die da auch echt gut sind. Und das sind so Sachen, die da, die es zum Beispiel da gibt und die muss man halt einfach trotzdem kennen und wissen, was es ist. Und da muss man aber auch mal schauen, passt es an den Speicher und so weiter.
Also, ja, einfach viele Schnittstellen.
Ja, da gibt es extrem viele Schnittstellen.
Und das ist ein Thema, wo mir gerade in den Kopf geschossen ist. Hast du schon einen Azubi für dieses Jahr?
Jein.
Also ihr seid ja ein Ausbildungsbetrieb?
Noch nicht unterschrieben, aber jein.
Also ab September dann?
Ja.
Wieso wo hier? Habt ihr den her? War der im Praktikum bei euch? Oder?
Ja.
Ja. Wir suchen noch einen Azubi für Bereich Blech.
Ja.
Und das ist halt, wir sind ja sonst immer bei so Ausbildungsmessen dabei und so, das findet ja dieses Jahr alles gar nicht statt. Das ist ein bisschen schwierig dieses Jahr. Also Holz ist gar kein Thema bei uns.
Echt?
Holz rennt sonst die Bude ein, aber Blech.
Echt? Blech ist schwierig. Warum Holz und warum kein Blech?
Also Holzzimmerer, wir bilden ja Zimmerei aus und ich glaube, also ich weiß es nicht, aber jetzt die Jungs, die kommen nicht explizit drauf gefragt, wieso. Also viele sagen, können halt mit dem Material Holz was anfangen. Mhm. Also jeder von uns wächst ja damit auf, irgendwie doch mal, was weiß ich, ein Schnitzmesser in der Hand gehabt zu haben und doch mal als Kind irgendwie an einem Holzstück rumgeschnitzt zu haben. Also das Material Holz ist uns geläufig von klein auf. Mit Blech können schon weniger Leute sofort was anfangen. Das ist ganz komisch. Oder was heißt ganz komisch, ist vielleicht auch normal. Und mit dem Ausbildungsberuf Klempner verbinden halt viele den Sanitärheizungsinstallateur und gar nicht den Blechbatscher auf dem Dach, was er eigentlich ist. Und ich glaube, dass bei der Zimmerei halt schon so ist, dass da noch da entsteht ein Bild im Kopf. Bei vielen, also unter Zimmerern haben dann viele dann den Schreiner im Kopf, auch wieder witzig. Also viele haben dann so den Möbeltischler im Kopf. Aber unter Blech entsteht halt kein Bild im Kopf. Also Klempner haben halt, wie gesagt, da entsteht nicht sofort ein Bild im Kopf. Und dann ist halt Zimmerei einfach ein sehr traditionsbehafteter Ausbildungsberuf.
Das heißt, du würdest sagen, aufgrund des Bekanntheitsgrads und aufgrund der
Attraktivität vielleicht auch, einfach von dem Bild, das man im Kopf hat, von dem traditionellen Zimmermann mit seiner, mit seinem Erscheinungsbild, mit dem Hut und der Kordkleidung und so. Und das hat man ja im Kopf irgendwo. Ich weiß nicht. Und bei den Blechnern ist halt wirklich so, da haben wir kein Bild im Kopf. Und ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Wie ist es, wenn ihr welche fragt, die sich als Zimmerer bewerben, ob die sich nicht eventuell um...
Das probieren wir immer. Also wenn jemand bei uns zum Praktikum kommt, dann kriegt er ja alle drei Berufe zu sehen.
Mhm.
Also wir bilden ja Zimmerer und Dachdecker, Zimmerer und Klempner aus, aber Dachdecker haben wir auch mit im Betrieb.
Mhm.
Das heißt, wenn bei uns jemand ein Praktikum macht, dann hat der eigentlich Bezug zu allen drei Berufsbildern. Aber es hat sich bis jetzt... Also wir hatten die letzten Jahre, hatten wir immer Glück, haben wir jemanden gefunden. Und jetzt haben wir aber dieses Jahr haben wir einfach noch niemanden. Aber das heißt ja nichts. Wir haben jetzt Mai. September ist noch ein bisschen Zeit. Aber ich wollte einfach nur mal wissen, wie das bei euch ist. Habt ihr da immer Glück jedes Jahr? Oder ist es auch immer so mal besser, mal nicht so gut?
Ja, mal hat man Glück mit den Azubis und mal nicht. Also bei dem einen, der jetzt ausgelernt hat, der Kevin, der macht jetzt gleich den Meister hinterher, weil der auch richtig fit ist. Und der ist auch richtig, richtig gut. Den anderen, den wir jetzt noch haben, ist der Dani, der sich jetzt auch sehr, sehr gut entwickelt. Einer ist ja gegangen, zum Glück in meinen Augen. Also mit dem war ich höchst unzufrieden.
Manchmal passt es auch einfach
ja,
nicht.
Ja, und ich war dann auch einfach froh, dass er dann von sich aus gegangen ist.
Ja.
Dann hast du nämlich als Geschäftsführer da keinen... Also einen Azubi rauszuwerfen, ist ja arbeitsrechtlich eine mittelgroße Katastrophe.
Ja, quasi unmöglich, ja.
Ja, und... deshalb bin ich da, das Problem ist halt, was du wirklich merkst, ist, dass das Aufgabenfeld eines Elektrikers einfach extremst komplex ist.
Hm.
So die Größe, die wir da haben, die ist einfach, also mit was du alles mittlerweile arbeiten musst, das...
Wie lange geht eure Ausbildung? 3 Jahre?
3,5 bis 3 Jahre, also 3,5 bis 3,5.
Drei bis 3,5.
Und aber das Problem ist, in der Ausbildung lernst du nur die Basics.
Ja, klar.
Und dann das ganze Thema Smart Home. Also ich arbeite mittlerweile, wenn ich auf der Baustelle bin, meist mehr mit dem Laptop als mit dem Schraubenzieher.
Hm.
So, ich brauche meistens den Schraubenzieher nur, um die Abdeckung runterzumachen, um an die Schnittstelle zu kommen. Und das, was wir halt da auch mit Hochtechnologien zu tun haben, also jetzt speziell jetzt wir mit Wechselrichtern und Stromspeichern und so, das ist halt zum einen gefährlich und also so ein Stromspeicher, den du hinstellst, der fängt halt mal bei 7.000 Euro an und geht bei, ja, eigentlich Open End, aber ich sag mal im Hausgebrauch hört er bei 15.000 auf. Da ist schon einiges los, ne? Und da musst du halt schon fit sein, da musst du schon wissen, du musst halt wissen von was sind IP-Adressen zu was ist die Ladespannung, wie hoch darf meine Ladespannung der unterschiedlichen Batterien sein, damit ich sie zusammenklemmen darf, ja, dass ich ein Batterietraining machen muss, was ist ein Kahnbusprotokoll und so weiter. Da hast du Fachbegriffe ohne Ende, obwohl du eigentlich mal damit quasi dachtest, du baust Steckdosen ein.
Wir hatten ja, als dein Papa mit da war, kam diese Bezeichnung Solateur auf. Ist das ein eigener Ausbildungsberuf oder ist das eine Sparte, also eine Weiterbildung, oder eine Weiterbildung? Das heißt, du machst die Grundausbildung als Elektriker.
Das kann jeder machen. Ach so. Solateur beinhaltet, kannst du als Dachdecker, als Klempner, als
okay. Wie lange geht die Weiterbildung? Ja, du brauchst eine Grundbasis irgendwo, oder?
Ja,
wo du anknüpfen kannst.
Da bin ich jetzt gerade gefragt, aber ich glaube, es sind 600 Stunden.
Okay.
Also es sind 600 Stunden.
Je nachdem, wie
der elektrische Teil ist tatsächlich einer der kleinsten Teile.
Ach krass, okay. Ja,
also das sind, glaube ich, eine oder zwei Wochen elektrisch und die restliche Zeit sind Solarthermie, energetisches, rechtliches und so Zeug.
Okay.
Ja, also es ist halt ein geschützter Begriff, es ist kein offizieller Ausbildungsberuf. Also
ja, okay. Ich sage jetzt mal
TÜV-Sachverständiger.
Ja, so. Weil wir hatten darüber gesprochen, dass es da eine Ausbildung gibt, aber halt, ich war mir jetzt nicht klar, ob das ein Ausbildungsberuf ist.
Nee, also ein Ausbildungsberuf ist es de facto in Deutschland.
Das heißt, ihr bildet Elektriker aus.
Genau, wir bilden Elektriker aus und wie gesagt, die Solateurausbildung ist auch relativ eingebrochen, einfach aufgrund der Tatsache, dass Photovoltaik jetzt eine Weile brach lag und es ja jetzt erst wieder zum riesigen Thema geworden ist. Beziehungsweise so richtig brach lag es nicht, aber es wurde halt schon zusammengestampft 2013.
Ja.
Und das ist eigentlich so das große Thema, was wir da haben, mit dieser Komplexität im Ausbildungsprozess.
Das heißt aber, bei euch kommen Azubis auch quasi über Bewerbungen, machen Praktikum, kommen.
Genau. Also wir haben da auch so eine Art siebenstelliges Einstellungsverfahren, also dass sie quasi dann auch diejenigen, also
wie
bei mir.
Wie bei Google.
Ja, nicht so übertrieben, aber halt quasi, dass zum Beispiel die, also beim Erstgespräch auch zum Praktikum kommt quasi auch die Verantwortlichen, also ich habe so drei bei mir, die so ein bisschen verantwortlich sind für die jeweiligen Bereiche und die kommen dann in das Gespräch mit. Nach dem Praktikum kommt das Praktikum, danach kommt nochmal ein Gespräch, danach kommt eventuell nochmal ein Arbeiten, also es kann sein, dass man quasi einfach sagt, okay, wir wollen das und das nochmal sehen, machen da nochmal was. Und dann ist es auch bei mir so, dass wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt zu viert, wir entscheiden das dann zu dritt oder zu viert, je nachdem, wie viele verantwortlich dafür sind, und wenn halt quasi drei Ja und einer Nein sagt, dann wird halt gefragt, warum Nein, und dann darauf basierend dann eben nochmal quasi ein, zwei Tage, um zu gucken, ob man den noch umstimmen kann oder ob der die anderen umstimmt. Ja. Also da versuche ich schon relativ rauszufiltern mittlerweile. Gelingt mir auch nicht immer zeitlich, aber so ist zumindest mal der geplante Weg, dass man halt schaut, wie groß ist auch wirklich das Interesse und und auch das Fachliche und ja, die Weisheit, oder es zeigt ja halt einfach, wenn ein oder zwei dagegen sind, dann.
Aber das hat ja oft auch was Menschliches. Also ich habe festgestellt, es gibt diesen schlauen Satz, Fachliches kannst du lehren, Menschliches nicht. Also es ist einfach so.
For motivation, train for skills.
Genau, wenn jemand menschlich nicht ins Team passt, dann kann der noch so fit sein fachlich, es passt menschlich einfach nicht. Ja. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema und das merken wir jetzt auch bei uns im Team, da passt es menschlich einfach und dann ist die Motivation zu lernen, sich weiterzubilden, natürlich eine ganz andere, weil man einfach Bock drauf hat, gemeinsam weiterzukommen. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwo schon wichtig. Also das wäre mir auch wichtig, weil ich finde, das ist ja für alle Beteiligten irgendwo relevant. Man verbringt so viel Zeit miteinander und dann muss es im Alltag einfach passen. Wir sind im Schnitt 9 bis 10, manchmal auch 11 Stunden am Tag zusammen, weil man verbringt ja auch eine Pause zusammen. das ist mehr Zeit, als man eigentlich im Alltag mit seiner Familie verbringt. Und dann muss es einfach passen. Also, ja. Weil wenn man da keinen Bock aufeinander hat, dann wird es ganz schnell ganz anstrengend.
Irgendwie. Ja, und das ist ja auch zum Beispiel, deshalb versuche ich quasi die Mitarbeiter von vornherein in diesen Einstellungsprozess von Matsubi mit einzubinden, weil ich muss ja nicht mit ihnen arbeiten.
Ja, und du erlebst ihn auf der Baustelle oft auch
dann wahrscheinlich nicht. Ich erlebe ihn nicht so häufig. Und zum einen sind sie zu mir auch immer anders als zu Kollegen.
Ja,
also das merke ich schon immer ganz schnell. Ja. Und deshalb versuche ich da von vornherein quasi mit einzubeziehen. Das ist sowieso ein bisschen so meine Philosophie, dass ich möglichst früh die Personen mit einbeziehe. Ja. Sei es jetzt Stundenplanung von irgendwelchen größeren Projekten, wie gesagt, wie viel braucht man da? Und ja.
Und wie ist es, wenn der Azubi kommt? Also bei uns ist so, dass der so einen Einführungstag hat in Betrieb, gibt es bei euch auch, ja, wo man so über Gefährdungen spricht, aber auch über Erste Hilfe, also wo sind welche
und über Knicke
und so weiter. Genau, so ja, Zeug. Und dann kriegt er so ein Care-Paket mit und so. Ist es bei euch auch so? Also so
Care-Paket haben wir jetzt nicht, aber...
Ja, mit Care-Paket meine ich, da sind dann die notwendigen Stifte, ein Meterstab. Meistens ist noch irgendwie eine Mütze oder so ein kleines Goodie mit dabei.
Ja, also bei mir ist schon so, dass ich im Normalfall ihn davor zum Einkleiden schicke, also da lass ihn dann selbstständig hingehen und der Einkleider weiß dann eigentlich, was er jetzt kriegt. Also,
der Einkleider.
Genau, also der Tobi weiß dann schon, was er kriegt.
Shoutout an Tobi.
Den wir jetzt schon 100 Mal hier erwähnt haben, aber der immer noch nicht kommt. Und mir heute sogar einen Brief geschrieben hat.
Oh, hast du den bekommen? Den Maskenbrief oder welchen Brief?
Nee, Brief. Dass meine persönliche Schutzausrüstung zur Prüfung muss.
Ah, okay.
Ja, und dann quasi kriegt er halt seine 2 Hosen, seine 3 Pullis, seine 5 T-Shirts und so weiter. Und dann kriegt er das halt einmal durch und dann ist das eigentlich zusammen mit Dienstbeginn dann da.
Ja.
Und dann wird er halt quasi eingekleidet und dann im Normalfall starten die ja montags und dann wird halt schon nochmal einmal durch.
Das ist witzig, weil die starten ja immer am 1. September, so egal, was das für ein Wochentag ist. So 1. September ist gesetzt, so ist es ein Freitag, egal, der kommt am 1. September, Punkt. Das ist so witzig irgendwie. Bei meinem Ausbildungsstart war auch 1. September Ausbildungsstart und es war aber irgendwie mal davor, ich weiß nicht, ob es ein Feiertag war oder war es ein Fußballwochenende, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir beim Fußballspiel am Tag vor meinem Ausbildungsbeginn die Bänder gerissen aus Bänder und bin dann erstmal mit einer Woche krank in meine Ausbildung gestartet.
Das kann man machen. Ich weiß auch noch, ich saß in Calgary am Flughafen fest. Da ist Condor über Nacht mal kurz oder irgendeine Fluglinie über Nacht pleite gegangen. Und dann saß ich da 2 Tage mit meiner Familie. Das war jetzt nicht so schlimm, mein Dad war auch dabei. Und dann saßen wir da halt noch 2 Tage am Flughafen fest.
Ja.
Und dann bin ich auch ein paar Tage später gestartet. Ja, aber mein Gott.
Funktioniert auch. Also,
da verstehe ich es halt zum Beispiel nicht. Also, da finde ich teilweise schon strange, wenn du halt mitbekommst, dass irgendwie einer beim Discounter gearbeitet hat und da seine Ausbildung gemacht hat und in den ersten 6 Wochen sich halt beim Fußballspielen irgendwie das Bein oder den Arm gebrochen hat, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, beim Fußballspielen den Arm gebrochen, so rum war es. Und dann halt gekündigt wird mit der Begründung, dass er sich jetzt halt verletzt hat, beziehungsweise innerhalb der Probezeit ohne Begründung. Und wo ich mir denke, okay.
Ja, weiß halt, woher es kommt.
Ja, genau, ja, genau.
Ja, ich weiß noch, das war so schlimm für mich, weil ich wusste, ich fange morgen meine Ausbildung an und jetzt habe ich kaputte Bänder. Und das war eine Handwerksausbildung, ich musste laufen können und ich konnte halt, kennt jeder, der schon mal eine Bänderverletzung am Sprunggelenk hatte, das ist am Anfang unangenehm. Ich habe dann, ich weiß nicht, ob ich eine komplette Woche nicht gearbeitet habe, aber auf jeden Fall die ersten 2-3 Tage konnte ich de facto nicht arbeiten. Es ging einfach, vom Laufen her war es einfach nicht machbar. Und dann musste ich halt daheim bleiben und habe dann aber auch relativ schnell angefangen, auch mit Schiene am Anfang und das war ein bisschen blöd. Aber hat funktioniert. Aber
du, von jemand, der 15 Brüche in seinem Leben hatte und unzählige Risse. Und
15? Alter, okay. Ja. Das ist halt, aber das ist auch sowas, wo ich immer so kurz zögere, wenn dann so ein junger Mensch kommt, sportlich aktiv. Ich war ja auch lang sportlich aktiv im Fußball. denkst du immer so, boah, der Verletzungsrisiko ist halt so krass hoch da, gell? Und dann musst du das halt, klar, ich meine, wir unterstützen sowas auch, wenn jemand in der Freiwilligen Feuerwehr ist oder so, weil das einfach wichtig ist. Es ist einfach unglaublich. Es macht auch viel mit den Menschen, wenn man in einer Mannschaft oder in einem Team oder irgendwo einen Leistungssport macht. Das ist schon auch für den Menschen selber prägend. Deswegen ist das schon unterstützenswert, aber es ist natürlich auch immer ein Risiko, weil man halt das Risiko mitträgt. Wir haben es jetzt live gerade, wir haben einen Kollegen, der sich an der Schulter verletzt hat, im Sport quasi. Und dann trägst du das Risiko halt mit, weil der fällt halt aus. Das ist blöd, aber was willst du machen?
Ja, ich hatte mal einen Mitarbeiter, der ist halt Motorrad gefahren, der hat, glaube ich, auch 2 oder 3 Motorräder gehabt. Und wusstest du schon, wenn dem sein Name im Display am Sonntagabend aufgetaucht ist in deinem WhatsApp, dann wusstest du ganz genau, alles klar, den hat es vom Motorrad gelegt oder irgendwas ist wieder. Und also es ist nicht häufig vorgekommen, aber schon so das ein oder andere Mal, und dann war schon immer so.
Also, das Wichtigste ist halt, finde ich, immer, wenn sich dann jemand, das ist ja in allem immer wichtig, wenn sich jemand verletzt, dass er dann wieder so regeneriert, dass er einfach danach wieder normal anknüpfen kann und keine Folgenschäden hat. Das ist immer das Wichtigste. Aber das steckst du nicht drin.
Nee, definitiv. Und ich meine, ich kann da schlecht als Footballspieler auch noch irgendwie sagen. Nee, also...
du lebst die Risikosportarten.
Ja, genau. Ich lebe die Risikosportarten mit Kitesurfen, mit American Football. Da bin ich immer gut dabei, wenn es irgendwo Action gibt.
Cool.
Ja, nee, deshalb, ich bin da mit Azubis, finde ich auch wichtig, dass die da sind. Und wie gesagt, wir machen ja auch immer, deshalb machen wir auch das Rückentraining ja 2-mal die Woche. Damit halt alle fit bleiben. Und weil viele Handwerker denken, weil ich jetzt den ganzen Tag arbeite, muss ich keinen Sport machen. So. Ja. Und das ist halt ein mega Trugschluss.
Ich bin ja in Bewegung und so.
Ja, genau, genau. Aber in Bewegung sein heißt halt nicht sich bewegen.
Stimmt schon, aber das, was ich ehrlich sagen muss, also ich war während meiner Ausbildung treppensteigend fitter als jetzt gerade. Also was ich Treppenhäuser hoch und runter gerannt bin in Stuttgart.
Ja, klar.
Und also mit Laminatpack, mit Spachtelmasse, Sack auf der Schulter und. Also da war ich irgendwie schon latent fitter als jetzt. Gefühlt zumindest. Auch so war, keine Ahnung.
Ja, man weiß es nicht.
Lang ist es her, bald 10 Jahre her.
Ja. Ja, und als Raumausstatter hast du natürlich auch immer mega viel Zeug mit, ne?
Voll. Ja. Voll, du hast ja, also bei uns war es zumindest so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich bin lange aus dem Beruf draußen, aber nee, es war schon so, wir hatten, wenn man
wenn ihr Böden habt, müsst ihr immer noch hochtragen.
Genau, Werkzeugkoffer, dann halt das Laminat, und Laminat ist ja immer im Pack, aber was halt auch, was ich immer am kritischsten fand, waren Teppichböden, weil du hast ja, ein Teppich ist immer aufgerollt auf kommt immer drauf an, wie er aufgerollt ist, aber also er wird immer auf die kurze Seite gerollt, das heißt, wenn du einen Raum mit 5x3,50 Meter hast, dann wird er auf die 3,50 Meter gerollt, aber dann hast du trotzdem eine Rolle mit 3,50 Meter und 5x3,50 Meter Teppich ist halt auch vom Gewicht her schwer, und dann war das war immer ein Act, zu zweit diese Rolle Teppich in 5. Stock zu bringen und so.
Und also das
halt, du bist immer ganz oben bei sowas. Das ist immer. nie die erste Etage, das ist immer die Dachgeschosswohnung. So.
Das Geld für die Raumausstatter haben halt nur die in der Penthouse-Wohnung.
Genau. Ja. Ist immer so. Und dann hast du die halt echt da hochgewuchtet. Aber es hat immer geklappt. Also immer, es gab immer irgendwie eine Lösung, hast es immer hinbekommen.
Ja, wie wurde da unterschieden zwischen Mann und Frau? Oder gab es vielleicht nicht?
Bei mir war es ja auch so, wir waren ein ganz kleiner Familienbetrieb. Meine Chefin, die Senior-Chefs, ihre Eltern waren mit dabei. Die waren aber, die haben nur noch mitgeholfen. Die waren damals schon bestimmt über 70. Und dann gab es noch einen Gesellen und mich als Azubine.
Okay.
Das heißt, meine Chefin hat den Laden und das Büro gewuppt. Die war, wenn wir irgendwie mal eine größere Baustelle hatten, wo wirklich irgendwie Zeitdruck war, dann war die mit dabei. Aber das war selten.
Was mit über 70?
Die Chefin, nicht die Senior-Chefin, die Geschäftsführerin damals. Ich war den Tag über mit meinem Gesellen unterwegs quasi.
Dann, okay, krass.
Und dann war halt auch, klar, wir haben aber, das muss ich ehrlich sagen, es war nie so, dass ich dann rennen musste, er geht schon mal hoch und macht sich oben gemütlich, trinkt einen Kaffee und ich lade das ganze Auto aus. Also sowas nie. Man hat es dann gemeinsam gemacht. Klar, wenn es dann irgendwas im Auto zu holen gab, dann war schon ich diejenige, die gelaufen ist, klar, weil er dann weiterarbeiten konnte, während ich das Werkzeug im Auto geholt habe. Aber jetzt gerade beim Material hochtragen oder so, das hat man sich dann schon
gedacht. Ja, warum ich das frage, Und zwar kam ja am Mittwoch war das ja das Video von Joko und Klaas,
ja.
Wo es ja eben um dieses ganze Thema, es hieß ja Männerwelten, aber es ja, ging es ja um dieses Sexismus und ja. Deshalb war jetzt quasi meine Frage, weil wir hatten uns auch tatsächlich überlegt oder darüber gesprochen, ob wir Sexismus im Handwerk anschneiden. Ich würde es tatsächlich ganz gerne trotzdem noch kurz machen, aber ohne irgendwelche großen Zahlen und Daten, weil das ist nicht unser ja. Podcast-Inhalt. Aber was ich dazu sagen muss, also wir sind ja ein Betrieb, der besteht eigentlich nur aus Männern. Wir haben halt unsere Fee im Büro, Mireille, und halt ja noch meine Oma. Aber
ja.
Der muss über Sexismus nichts erzählen. Nee, aber was ich halt krass finde, teilweise werden wir, also das ist schon auch strange, also wir Männer werden da teilweise, wir Handwerker werden schon teilweise sexuell auch belästigt. Wir sehen es halt anders so. Also es gibt bei vielen Kundinnen tatsächlich ist es so, diese Fantasie vom Handwerk.
Ja.
Also es ist wirklich strange manchmal.
Kalenderbild.
Es ist aber wirklich so. Und also da wurde auch schon zum Nacktbaden eingeladen und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr viel, auch so unterschwelliges Flirten. Ich glaube halt, dass Männer da natürlich noch ein bisschen anders mit umgehen und es denen wahrscheinlich auch
gefällt. Ja, ne, wobei das ist ja, weißt du, das Ding bei dem Thema, das ist ja das Divisile irgendwo, ist diese Grenze zu wissen.
Yeah.
Also wann, weißt du, dieses da rumflaxen und ein bisschen rumspaßen, das ist das eine. Aber das andere ist halt, wenn man ich denke, jeder kennt diese Situation. Das ist dieses in der Disco, wenn du durch eine Gruppe durchläufst und du hast auf einmal eine Hand am Arsch.
Ja, yeah. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie oft es einem Mann passiert, aber mit Sicherheit passiert es Männern auch. Keine Ahnung, wie unangenehm die Situation dann ist. Aber ich finde einfach nur dieses sich rausnehmen dürfen. Ich fasse da jetzt hin. Oder es ist halt nicht, also das sind so Themen, also es ist so eine Grenzüberschreitung. Und im Arbeitsalltag bei mir ist es halt gut im Handwerk. Ich bin oft irgendwie auf Seminaren, da sind so Männer, inzwischen bin ich gar nicht mehr so oft konfrontiert. Mhm. Es ist halt oft dieses Unterschwellige, wo du auch im ersten Moment oft einfach gar nicht richtig weißt, wie du drauf reagieren sollst. Also dann kommt ein Spruch so aus dem Nichts raus und du weißt einfach nicht, wie reagiere ich da jetzt, weil dann stehen fünf Männer drumherum, grinsen dich breit an und du willst ja auch dann nicht irgendwie... weil das ist so eine Mischung, du willst da nicht die Moralschleuder bringen, aber gleichzeitig fühlst du dich auch einfach nicht wohl in der Situation und weißt dann nicht, wie du damit umgehen sollst. Und ich glaube, das ist einfach dieses sich bewusst machen mit einfach, ja, wie mit welcher Äußerung bringe ich jetzt jemand in eine Situation oder besonders dann eine Frau in eine Situation, wo sie selber nicht richtig rauskommt. Und das ist sowas, das ist auch so eine Sache mit Komplimenten machen oder so, das hat ja damit gar nichts zu tun, sondern es ist immer dieses Bedrängen oder eine Person in eine Situation bringen, wo sie dann oder die Frau in dem Moment nicht weiß, wie damit rauskommt, selbstverständlich. Aber das Thema, dieses Video von Joko und Klaas, ich finde das krass gut, weil das einfach das krass auf den Punkt bringt. Sexismus ist ja viel mehr als der körperliche Übergriff in dem Sinn. Sondern es fängt wirklich schon damit an, dass man ganz am Anfang ungewollt irgendwelche Bilder geschickt bekommen. Das passiert mir zum Glück nicht, bin ich ganz dankbar für.
Ich bin ja jetzt auch ein Mann, aber dieses Prinzip erschließt sich mir noch nicht so ganz. Also ich habe das ja, ich wusste ja schon länger, dass es sowas gibt, weil ich halt auch ein paar Freundinnen habe, die eben denen sowas schon zugeschickt wurde. Und mir erschließt sich das noch nicht, wie ein Mann ticken muss. Also ich komme einfach nicht drauf.
Ich glaube, das ist genau das Thema. Das ist halt einfach dann, da ist eine Grenze da, die für dich vollkommen logisch ist und die für manch anderen eben nicht logisch ist. Und das ist genau diese Grenze, das ist dieser schmale Grat, auf den man sich einfach bewegt. Das hat ja auch was mit einer Vertrauensbasis zu tun. Ja. Weißt du, ich meine, wenn ich jemanden persönlich kenne und ich den seit mehreren Jahren kenne oder den schon länger kenne,
einen Typen jetzt... Und er dir dann ein Nacktbild schickt.
Einen Typen jetzt länger kennen und der drückt mir irgend so einen dummen Spruch und ich weiß, wie der Typ tickt.
Quasi, wenn ich den dummen Spruch bringe.
Genau, dann weiß ich, was das für einen Hintergrund hat. Mhm. Dann kann ich das irgendwo einschätzen. Trotz allem, auch da ist einfach eine gewisse Vorsicht geboten. Ich meine, das hat auch was mit dem Verhältnis zueinander zu tun einfach. Aber wenn man sich gut kennt, dann kann man da auch auf der Schiene humorvoll miteinander umgehen. Dann ist es witzig und dann hat es einen Spaß. Aber wenn man einfach übergriffig wird und der Frau, keine Ahnung, wenn man sich einfach nicht gut kennt zum Beispiel und ich kriege von irgendwelchen Männern, die ich persönlich, privat überhaupt nicht kenne und die drücken mir dann irgendeinen Spruch, der schon sehr eindeutig in eine gewisse Richtung geht, dann ist es einfach was, dann kann, da ist bei mir eine Grenze da, wo ich einfach denke so, hey, das würdest du, wenn du eine Tochter hast und ein anderer Mann würde das zu deiner Tochter sagen, du würdest dem eine reinhauen, weil du einfach weißt, das ist nicht angebracht. Und ich glaube, das ist halt immer dieser Punkt und das ist das Schwierige an diesem Thema, dass es so ein ganz feiner Grat ist. Ja. Und der kippt halt relativ schnell. Und dieses
gut, Kippen, aber vom subtilen Flirten zu straight out of nowhere ein Dickpick schicken, also das ist ein Extrem,
und das hat auch mit dem Grat nichts zu tun, aber das ist einfach das, wo es dann, das sind dann diese Extreme, wo es dann hingeht einfach.
Ja, also ich habe da definitiv, also ich wusste ja, dass es das gibt und ich wusste ja auch, dass echt, also die Belästigung von Frauen ist ja schon extrem krass. Und also ich bin ja, meine Mutter ist ja Fachärztin für psychosomatische und psychotraumatische Medizin. Ja. Deshalb bin ich quasi, die hat mir dann früher halt, sie darf ja quasi Patientennamen nicht nennen, aber es darf ja trotzdem gesprochen werden, was so gibt. Und die hat dann halt auch schon ein paar Geschichten mir mal erzählt. Und deshalb, also zum Beispiel, ich habe früher, wo ich auch in Clubs gearbeitet habe, habe ich auch immer, wenn ich irgendwo gesehen habe, okay, die wird es sonst nicht mehr nach Hause schicken, schaffen, habe ich sie nach Hause gefahren, egal ob ich sie jetzt wirklich kannte oder nicht, oder ihre zwei Mädels. Und dann haben die auch bis, teilweise bin ich vom Killesberg nach Weiblingen gefahren und dann noch wieder nach Hause, weil ich habe mir immer gesagt, also mein Credo war immer das, ich werde mir nie quasi verzeihen können, wenn ich jemanden nach Hause lasse und der wird auf dem Heimweg vergewaltigt, weil das
oder passiert, passiert was, ja.
Ja, genau, ist, ja, genau. Und da sind halt Frauen und deshalb finde ich es halt mega krass, um das jetzt mal noch aufs Handwerk zu bringen, dass Frauen im Handwerk halt zum einen eben dieses, es ist eine Männerdomäne und sich dann halt natürlich auch quasi dieses sexistische, also ich glaube, da
das darf ich da kurz einhaken, weil das ist genau der Punkt. Handwerk, das ist eine Männerdomäne und inzwischen nicht mehr, zum Glück sind auch viele Frauen im Handwerk, aber was ich zum Beispiel aus meinem Arbeitsalltag kenne, sind im Handwerk kommt man sich, muss man immer mal wieder auch eng zusammenarbeiten. Manchmal muss der eine halten und der andere muss irgendwas schrauben oder man kommt sich körperlich nahe.
Ja.
Und das eine ist, man kommt sich körperlich nahe und das andere ist, dann rutscht die Hand auf einmal an eine Körperstelle, wo sie nicht hingehört.
Ja, ja.
Und die Situation gibt's oder es gab bei mir zum Beispiel auch mal eine Situation, dass mir gesagt wurde, hey, oh, du riechst so gut und der Typ stand direkt hinter mir. Und das ist eine Grenzüberschreitung. Und da denke ich mir so, hey, das hat dann im beruflichen Arbeitsalltag nichts zu tun. Und ich glaube, das ist was, wo im Handwerk, vielleicht auch nicht nur im Handwerk, aber da vielleicht auch ganz manchmal passiert, jetzt gerade im Arbeiten, wenn man zu zweit arbeitet, zu dritt arbeitet und man muss irgendwo gemeinsam irgendwas machen und dann sind da, manchmal sind ja auch andere Gewerke im Raum und. Dann kommt eine Berührung und du kannst nicht zuordnen, war die jetzt bewusst gesteuert oder war die zufällig? Und manchmal kriegt man das erst nach dem zweiten, dritten Mal mit, wenn dann die Situation zwei, dreimal passiert, dass das kein Zufall mehr. Und dann fragst du dich aber sofort, nee, oder bin ich da jetzt irgendwie drüber oder war das, kann ich da jetzt was sagen? Also das sind diese Situationen, die halt passieren. Und ich glaube, das ist auch dieses Problem an der Sache, ist, dass du selber dann oft gar nicht weißt, du kriegst es nicht zugeordnet und manchmal wird dir erst im Nachgang bewusst, hey, das beschäftigt mich jetzt extrem und da war eine Grenze da, die einfach überschritten wurde, ohne mich zu fragen. Und das ist halt das ist, glaube ich, das, wo man sich einfach ein bisschen bewusst machen muss.
Nee, also definitiv, ich fand es auch mal gut, dass es mal so eine Backpfeife mal wieder für die Männerwelt war. Mir war es tatsächlich, ich fand es extrem krass, so ein paar Sachen und ich kenne es aus dem Handwerk, also wie gesagt, uns Männer betrifft es jetzt mal weniger, beziehungsweise wir können es ja auch, weißt du, wenn eine Frau mir anbietet, mit ihr nackt baden zu gehen, dann kann ich aber dann kann ich das mit einem Schmunzeln abtun, weil sie kann mich zu nichts zwingen, weißt du, das soll also irgendwie übertrieben sein. Also bis eine Frau mich zu was zwingen kann, dann muss ich schon mir eine Pistole vorhalten.
Ja, aber
aber eine Frau im Handwerk, oder die jetzt halt speziell irgendwie zum Beispiel auf dem Gerüst arbeitet oder sowas, wo es ja einfach extrem eng ist, da geht es einfach super schnell und da kann halt mal die Hand, die quasi entweder am Rücken liegt, die kann dann halt entweder mal zu hoch, zu tief, zu links, zu rechts, ja, und dann ist halt ganz schnell aus einem geh bitte aus dem Weg ein Dings und da muss man halt mega aufpassen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das mal wieder gesagt wurde, dass man da mal wieder ein bisschen, das, also nachdem wir jetzt Händewaschen und Corona haben, können wir jetzt vielleicht mal wieder...
Aber ich glaube, das ist allgemein einfach wichtig, weil ich finde, das ist auch, wie du sagst, es ist einfach auch ja, in beide Richtungen wichtig, dass man im Alltag einfach sich bewusst macht, welche Äußerung bringe ich wann und wo und bringe ich den anderen damit in Verlegenheit, in eine Situation, wo er nicht selber weiß, wie er darauf reagieren soll, ist es angebracht oder nicht. Und das ist einfach, ist es noch witzig oder ist es schon, geht es schon in eine Form, wo ich den anderen in eine Situation bringe, wo er nicht richtig weiß, wie er agieren soll. Und das ist vollkommen egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, weil ich habe die Story mit dem Nacktbaden, das habe ich auch schon oft gehört, dass Frauen irgendwie im Morgenmantel die Männer begrüßen und so. Ja, und das finde ich ist halt, das ist auch eine Art und Weise, die finde ich einfach, da fehlt auch mir als Frau die Worte, weil das würde ich auch zum Beispiel nie machen. Also das ist was, und das hat auch was mit Sexismus zu tun, ein Stück weit. Natürlich kann vielleicht kann ein Mann damit anders umgehen, ich weiß es nicht, aber es wird mit Sicherheit auch jemanden geben, der damit nicht so gut umgeht. Das Video kann man nur empfehlen, guckt es euch an. Das öffnet einem nochmal die Augen, auch einfach für Situationen im Alltag, wo man vielleicht unterschätzt hat und da vielleicht hätte auch eingreifen können. Das ist einfach auch dieses, in der Disco, wenn ich sehe, dass ein Typ eine Mädel an Arsch langt, drehe ich mich um und mache ihm ziemlich deutlich, dass das scheiße ist, was er da gerade gemacht hat. Und ich glaube, dass das einfach dieses auch mal wieder bewusst machen, hey, sorry, aber das ist einfach kacke, was du da tust. Und das duldet der Großteil unserer Gesellschaft auch nicht.
Gut. Dann haben wir jetzt dazu, dass wir eigentlich nicht viel sagen wollten zu dem Video und dem Thema.
Sich doch nochmal.
Haben wir noch ganz schön viel drüber geredet.
Reingeschmissen so, ja.
Genau, das war es jetzt auch wieder für die Woche. Einen Tag verspätet, pünktlich zum Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche nicht Donnerstag, doch vielleicht Donnerstag, den müssen wir Mittwoch aufnehmen. Das besprechen wir noch in Ruhe, weil nächste Woche Donnerstag ist Feiertag.
Right, stimmt.
Genau.
Nice.
Und daher.
Stimmt.
Ja, dann wünschen
wir. Schöne Woche, ja. Habt eine schöne Woche, seid lieb zueinander, wascht euch die Hände, bleibt gesund.
Fasst euch oberhalb der Gürtellinie an, außer ihr fasst euch gegenseitig unterhalb an.
Seid einverstanden.
Verschickt keine Dickpics.
Wir machen Schluss, seid lieb zueinander. Ciao.